Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 593. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin.
Hallo, Grüße.
Ja, und das war er dann auch schon in dieser Runde. Die anderen sind beschäftigt mit Arbeiten, Kinderhüten oder sonstigen Dingen. Von daher sind wir heute mal wieder hier als dynamisches Duo unterwegs und werden uns gleich sehr intensiv mit der Eintracht und der Frage beschäftigen, was bedeutet denn dieses Spiel gestern Abend gegen Liverpool? Das heißt, ihr könnt schon raushören, wir nehmen hier heute am Donnerstagabend nach dem Champions League-Spiel gegen den Liverpool FC auf. Bevor wir darüber reden, aber wie immer natürlich der Hinweis, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbeischaut, da gibt es eine Supportseite und dort findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, sei es finanziell, mit Kommentaren, mit Weiterempfehlungen etc. Also schaut da gerne mal vorbei. So, und jetzt müssen wir über die Eintracht reden und bevor wir über das Spiel Liverpool sprechen und was das jetzt für das kommende Spiel gegen St. Pauli bedeutet, mal die Frage an dich als alten Torwart-Experten: Wie schätzt du denn oder wie stufst du denn diese Entscheidung ein, die ja dann am Dienstag schon im Vorfeld des Spiels in der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, dass Zetra jetzt erstmal im Tor steht? Wie ordnest du das ein?
Ich konnte es verstehen. Ich konnte den Aktionismus nachvollziehen, weil es war eine Art Aktionismus, dem Dino da nachgegangen ist. Ich halte es trotzdem für einen Fehler. Und nicht, weil Zetra kein guter Torhüter ist. Ganz im Gegenteil. Ist ein super Torhüter, das haben wir gestern gesehen. Ein toller Typ. Ich mag den, ich finde ihn sympathisch. Aber es ist ein Fehler, weil du damit mit dieser Entscheidung ein Torwart beerdigst, der faktisch zwei ernsthafte Böcke gemacht hat in einem Korsett, das nicht in der Bundesliga gerade tauglich ist. Das heißt, das Abwehrkorsett ist das Problem und nicht der einzelne Torhüter. Der einzelne Torhüter trägt aktuell nicht dazu bei, unfassbar sicher zu sein für diese ganze Abwehr. Das ist so. Aber du hast dich als Eintracht Frankfurt committed, dass du mit Santos die nächste Zeit bestreiten willst. Und diesen Versuch hast du mit der Entscheidung, etc. wieder reinzusetzen, eigentlich zur Seite geworfen. Und das ist die Situation. Du hast in meinen Augen Santos jetzt verbrannt. Und wenn Zetra nicht irgendwie krank wird, sich verletzt, gibt es zu Santos auch wahrscheinlich erstmal keinen Weg wieder rein. Und das ist für mich eine Entscheidung, die auf einer kurzfristigen Emotion beruht und dementsprechend problematisch ist.
Ich sehe es genauso wie du. Ich kann auch verstehen, warum man das jetzt getan hat. Und ich kann auch das Argument von Dino da verstehen, der auch sagt, dass man natürlich auch einen Torwart wie Santos da jetzt so ein bisschen aus dieser Schusslinie nehmen muss. Von Diskussionen, die man meiner Meinung nach auch an vielen Stellen herbeigeredet hat. Man wollte, dass diese Diskussionen entstehen. Aber ich sehe es genauso wie du. Man hat da jetzt sich selbst und auch diesem Talent, zu dem man sich ja irgendwie Anfang des Jahres dann committed hat, keinen Gefallen getan und es wird für ihn verdammt schwer werden, da wieder irgendwie hinzukommen. Ich sehe es fast ähnlich wie du zu sagen, ich glaube, wir haben damit dann das nächste Torwarttalent irgendwie ein bisschen verloren und selbst wenn jetzt aus welchem Grund auch immer etc. vielleicht nicht so optimal hält, auch wie man das von ihm jetzt irgendwie erwartet, dann wird es keine Diskussion zurück zu einem Santos geben, sondern dann wird es eine Grundsatzdiskussion geben, ob es im Winter irgendwie einen neuen Torwart braucht.
Ja,
aber wir haben uns damit in Summe halt einfach keinen Gefallen getan.
Ja, und das ist vollkommen, für Santos ist das auch emotional schwierig zu verkraften, glaube ich. Da macht der Kopf jetzt natürlich auch richtig mit, weil das ist im Endeffekt ein Fehler. Ich glaube, dass der Fehler ein bisschen weiter zurück sogar liegt, dass man ihn zu früh wieder reingeholt hat. Das muss man auch vielleicht mal mitdenken, dass es am Ende eventuell so war, dass die Eintracht direkt schon nach Ende der Verletzung gedacht hat, okay, jetzt können wir ihn wieder reinsetzen. Mhm. Vielleicht war das zu früh. Das ist natürlich viel jetzt, ne, das ist immer leichte Reden, aber das könnte schon ein bisschen ein Faktor gewesen sein. Und dann kommt da aber natürlich aber auch eine Abwehr, die gerade überhaupt nicht sicher ist. Eine Abwehr, die ein Schatten ihrer selbst ist, wo ein Theat und Koch herumdilettiert bis zum geht nicht mehr. jeweils die Person, die da ist, ob es jetzt Amandar wie gestern war oder Collins, auch in keiner guten Form ist. Da sind so viele Situationen, die überhaupt nicht funktionieren und dann hilft natürlich ein Santos auch nicht. Nee. Also das finde ich tatsächlich echt mega problematisch und mir tut's leid. Und das ist halt, glaube ich, in meinen Augen sogar der erste richtig große Konflikt zwischen einem Krösche, der es, glaube ich, sehr gerne gehabt hätte, wenn ein Santos weiter gespielt hätte, und einem Dino, der halt jetzt kurzfristig um Sicherheit, um Ruhe bemüht war, aber hier vielleicht den falschen Sicherheitsanker gewählt hat, auf längerfristige Sicht. Und was mich halt auch wirklich ein bisschen frustriert ist, und das muss ich so ganz klar sagen, die schlechte Kommunikation der Eintracht. Weil die Eintracht hätte ganz klar sagen müssen, Leute, ja, Santos hat zwei Fehler gemacht. Aber wir haben im Sommer gesagt, wir wollen mit Santos gehen. Und zwei Fehler entscheiden nicht darüber, ob dieser Torwart geht oder bleibt. Guckt bitte in die Historie, bei Atobolo in Freiburg, bei anderen Torhütern, da dauert das. Und wir wollen diesen Schritt jetzt gehen, weil wir überzeugt sind. Und unsere Überzeugungen lassen wir nicht nach zwei eklatanteren Situationen gehen. Wir halten daran fest, weil wir einen Plan haben. Wenn du so kommunizierst, hältst du in meinen Augen die Situation klein, weil alles auf diese Torwart-Diskussion zu lenken, ist typisch simplifizierend falsch. Wir haben ja bei Fußball 2000 Montag lang über Pro und Contra geredet. Wir haben natürlich auch lang darüber geredet, dass er einen faktischen großen, großen Fehler gemacht hat gegen Freiburg. Aber er ist nur Santos ist nur ein Teil einer Fehlerkette. Und wir haben auch gestern gesehen gegen Liverpool, da hast du einen wunderbaren Cetera drin gehabt und hast trotzdem 5-1 verloren. Warum? Weil die Abwehr zum Teil überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Also ich gebe dir da recht, Santos ist mit Sicherheit nicht, er ist absolut nicht derjenige, der verantwortlich ist an den vielen Gegentoren, sondern wie du schon sagst, er hat da jetzt irgendwie zwei Böcke geschossen und er ist aber jetzt derjenige, der Sündenbock, der jetzt da stellvertretend über die Klippe geschickt wird. Und das alles... weiß ich halt auch nicht, ob das jetzt großartig dazu beiträgt, dass sich die Abwehr irgendwie in irgendeiner Form stabilisiert. Ich meine, klar, Cetera hat vielleicht dann nochmal eine andere Erfahrung und vielleicht auch eine andere Ansprache. Aber das wird jetzt trotzdem irgendwie dauern, bis unsere Defensivabteilung sich in Gänze da jetzt wieder irgendwie ein bisschen zusammengerissen hat. Und das wird natürlich ja jetzt auch in den kommenden Wochen, wo wir dann vielleicht auch nochmal gleich kurz drüber sprechen können, wird es natürlich jetzt auch nicht einfacher. Du hast jetzt die entscheidenden Spiele, die in der Bundesliga kommen, da wirst du absolut dran gemessen werden, wie diese Spiele irgendwie ausgehen, und sobald da auch nur irgendwie der leiseste Zweifel irgendwie aufkommt, werden die Diskussionen noch lauter werden. Dann hast du nächste Woche das wichtige Spiel im DFB-Pokal gegen Dortmund, was auf jeden Fall anstrengend werden wird, und dann hast du in der Woche drauf das Spiel in der Champions League gegen Neapel ohne Fans, wo du dann da auch nochmal irgendwie einsteigen musst. Also das wird jetzt alles in allem einfach extrem kritisch, und ich habe ernsthaft Angst davor, dass das Ganze jetzt so ein bisschen komplett kippt und wir dann in zwei Wochen wieder diese Diskussionen haben werden, so nach dem Motto, brauchen wir einen anderen Trainer. Die sehe ich am Horizont schon kommen.
Ja, und das ist natürlich eine spannende Erwägung, die du da triffst. Und da will ich ganz kurz rein, liebe Leute. Ich glaube, gerade die Älteren, die jetzt hier schon sehr, sehr lange bei dem Podcast dabei sind, die haben natürlich auch wirklich schon miterlebt, welche Hochs und Tiefs die Eintracht auch hatte, wie sie auch begleitet haben. Wir haben ja diesen Podcast auch gemacht und auch angefangen, nicht in der absoluten Hochphase der Eintracht, sondern da war es schon einigermaßen in der Rumpelfußballzeit. Und diese Rumpelfußballzeit, die steckt natürlich auch noch ein Stück weit in uns und die höre ich auch bei dir raus. Aber diese Angst, die ist auch nicht unbegründet. Denn wir wissen natürlich auf der einen Seite, wie es bei Gladbach lief. Misserfolg nach absoluten Erfolgen und jetzt im grauen Mittelfeld der Bundesliga. Und
sie stehen auf dem Abstiegsplatz, also das ist schon ein bisschen weiter unten.
Da hast du vollkommen recht. Und aktuell ist es auch so, dass die Unzufriedenheit im Frankfurter Raum, im Frankfurter Diskursraum, zumindest wenn man auch bei den YouTube-Kommentaren guckt, auch auf Social Media generell, dann ist da diese Topmöller-Situation schon sehr am Anschlag. Ich halte das für einen fatalen Fehler. Ich halte es für aktuell noch einen nicht gangbaren Weg. Aber was natürlich klar ist, er muss den Weg zurück zu einer Stabilität finden, die sichert, dass wir nicht den Weg wie Gladbach gehen. Und dieser Weg heißt Sicherheit in der Liga, Sicherheit in dem wichtigsten Wettbewerb finden. Denn wenn das nicht passiert, dann könnte es düster werden. Da bin ich bei dir. Und das ist keine dystopische Situation, sondern das ist eine, die man sich immer wieder als Eintracht-Fan ausmalen kann, ja.
Ja, ich glaube, wir hatten es ja am Anfang der Saison schon gesagt, dass wir nach wie vor noch dran glauben, dass der Kredit, den Topmöller hat, auch nach der Saison mit Erreichen der Champions League nicht besonders hoch ist. Also der ist wahrscheinlich jetzt dann auch relativ schnell verspielt. Man muss aber halt auch dazu sagen, woran man es jetzt teilweise halt einfach auch ein Stück weit dran misst, ist, glaube ich, jetzt auch gerade extrem an dem Spiel von gestern, was man nicht tun sollte, weil für uns alle eigentlich klar sein sollte, dass dieses Spiel gegen Liverpool von vornherein so ein Bonusspiel, so ein Highlightspiel ist, was du irgendwie mitnehmen kannst. Wir können gleich nochmal im Detail darüber sprechen, wie die Mannschaft sich da gestern verkauft hat. Da hätte man sicherlich noch irgendwie ein bisschen mehr tun können. Nichtsdestotrotz war das ein Bonusspiel. Die Eintracht hat sich bewusst dagegen entschieden, einen Champions-League-Kader dahin zu setzen, sondern hat weiterhin auf das Konzept junge, talentierte Spieler gesetzt, denen wir nach wie vor zugestehen müssen, dass sie Fehler machen. Und wir wissen das auch aus der Vergangenheit heraus, wie schwer das ist, dass, wenn dann auch gerade die erfahrenen, führenden Spieler vielleicht auch gerade mal in einer nicht so guten Phase sind, was man denen auch zugestehen muss. Also auch so ein Top-Spieler wird nicht es schaffen, 34 Spieltage am Stück 120% irgendwie Leistung abzurufen. Also auch denen müssen wir zugestehen, dass da mal irgendwie das in Wellen irgendwie abläuft. Und da kommen halt jetzt gerade vier Wellen zueinander, was das alles so ein bisschen nach unten drückt. Aber das war halt das Konzept, auf dem die Eintracht sich jetzt irgendwie sich festgelegt hat, und wir können jetzt nicht irgendwie erwarten, dass wir eine Gala in der Champions League abreißen, in der Liga weiterhin um Platz 3, 4 irgendwie mitspielen und am besten ins DFB-Pokalfinale einlaufen. Da sind wir halt einfach nicht.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, du hast sehr, sehr viele richtige Aspekte angesprochen. Wir können ja gleich erstmal nochmal kurz auf die Champions League gehen. Wollen wir da mal ganz kurz
dazu kommen? Ja, lass mal drüber sprechen.
Genau, genau. Und das ist natürlich ein Ding. Es ist eine Sondersituation. Vor dem Spiel war doch jedem einigermaßen klar, Liverpool ist so in einer Kategorie, dass es unfassbar schwer wird, einigermaßen mitzuhalten. Eine Eintracht in Topform, eine Eintracht in einer Peak-Situation der letzten Saison hätte im Optimalfall mithalten können. Eine Eintracht mit keinen Verletzungssorgen, eine Eintracht in Topform hätte so ein bisschen wie vielleicht so ein ähnlich Hinspiel in Tottenham. So diese Zeit, diese irgendwie Geilheit. Da hätte die Eintracht mithalten können. Aber wir waren zumindest kurzzeitig, zumindest nochmal den einen oder anderen Akzent setzen können. Aber nicht die Eintracht, die gerade auf dem Platz ist. Und ganz ehrlich, es ist auch okay. Denn niemand rechnet sich da was aus. Es ist eine wahnsinnige Sonderpartie. Es ist irgendwie der absolute Favorit kommt gegen den Underdog. Jo, und dann ist das Ergebnis halt ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Mich ärgert auch gar nicht das Ergebnis. Was mich ärgert, und deswegen, ich bin trotzdem total relaxed aus diesem Stadion gegangen, weil für mich war es halt, ja, naja gut, es war halt ein deutlicher Klassenunterschied. Ich fand es trotzdem geil, Liverpool-Spieler zu sehen. Ich fand es herausragend, einen Ekitike zu sehen, der einen solchen Respekt uns entgegengebracht hat, aber auch entgegengebracht bekommen hat. Ich fand, es war eine wunderbar emotional positive Geschichte. Ich fand, die Eintracht hat das super gemacht, hat Jota nochmal, besonders erwähnt. Ich finde, da waren sehr, sehr viele menschliche Aspekte, die wir gestern gesehen haben. Wir haben eine coole Choreo gesehen. Wir haben gemerkt, das ist ein besonderes Spiel. Auf dem Platz haben wir trotzdem gesehen, dass spätestens nach dem 2-1 die Eintracht ein Stück weit auseinandergefallen ist und dann hat nicht mehr viel funktioniert. Und dementsprechend nicht das Ergebnis, aber das Wie ärgert mich, weil da haben wir es Liverpool in meinen Augen, lieber René, halt viel zu einfach gemacht. Denn die Tore, wie sie entstanden sind, das fehlende Abwehrverhalten bei Standardsituationen, das ist schon ein bisschen bitter gewesen.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, auch da muss man all das, was du gerade gesagt hast, halt auch dazu rechnen, zu dem, mit welchem Rucksack man in dieses Spiel gegangen ist. Du bist in dieses Spiel gegangen mit unwahrscheinlich vielen Gegentoren, die du in der letzten Zeit gefressen hast, was zwangsläufig auch dazu führt, dass du sehr schnell dann auch, das ist halt einfach so, mental dann auch wieder in dieses Nachdenken kommst, wenn es dann in dem Moment einfach nicht gegen dich läuft. Und dann kommt noch hinzu, dass du weißt, dass dein Gegner, der amtierende Meister der Premier League ist, der einen Kaderwert hat, der irgendwie, weiß ich nicht, wie viel zehnfach höher liegt als unserer, dann schaltest du halt auch irgendwann ein bisschen ab und dann ist es auch wahnsinnig schwer, da dann wieder rauszukommen. Also ja, wir haben es ihnen da an dieser Stelle irgendwie zu einfach gemacht, es ist aber auch irgendwie erklärbar und an dessen sollte man jetzt auch nicht da jetzt irgendwie den Stab über der Mannschaft irgendwie brechen, sondern ähnlich, wie du es gerade eben gesagt hast, hingehen und sagen, man kann nach wie vor trotzdem zufrieden aus diesem Stadion dann rausgehen, weil wir es geschafft haben, uns im letzten Jahr über die Liga, und jetzt will ich gar nicht zu sehr auf diesen alten Erfolgen irgendwie rumreiten, weil jede Saison ist individuell zu betrachten, aber wir haben es einfach geschafft, diese Mannschaft, dass wir in einem Pflichtspiel in der Champions League gegen den amtierenden Premier League Meister spielen zu dürfen. Da kann man sich erstmal drüber freuen und trotzdem müssen wir jetzt einfach irgendwie an diesen Fehlern oder die Mannschaft und der Trainer muss an diesen Fehlern einfach arbeiten, weil wie du es richtig vorhin gesagt hast, jetzt kommen dann halt einfach die entscheidenden Punkte in der Liga, wo du gewinnen musst. Und du hast, glaube ich, sehr viel aus diesem Spiel, aus dem du lernen kannst. Und das fängt schon so ein Stück weit damit auch an, mit der Frage nach, war denn die Aufstellung, die gewählt wurde, die richtige? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, ich habe sie dreimal gelesen und habe mich immer noch gefragt, warum steht da kein Burkhardt? Warum steht da kein Usun? Da war ich dann doch schon irgendwie ein bisschen verwundert. Und ich glaube, das ist schon so das erste Thema, wo man ran muss und sich überlegen muss, okay, was ist denn der Weg oder was ist denn unsere Identifikation als Eintracht Frankfurt, mit welcher Ausrichtung und das auch bei der Aufstellung, wollen wir in diese Spiele irgendwie reingehen? Und das war mir gestern ein bisschen zu wenig und ich glaube, mit der gleichen Variante kommst du am Wochenende gegen St. Pauli nicht voran.
Nee, genau. Also ich finde, da sprichst du wichtige Punkte an, denn ich fand die Aufstellung auch unfassbar uninspiriert. Aber im Vorhinein habe ich mich ebenfalls wie du über den fehlenden Johnny gewundert oder den Can Usun. Auch hier haben wir tatsächlich gesehen, dass die Eintracht das eigentlich aufgegeben hat, was sie auszeichnet. Das war ja schon gegen Freiburg in der Nuancen so, dass die Eintracht durch eine sehr defensive Aufstellung die Highlight-Situation der letzten Wochen aufgegeben hat. Weil in den Highlights war es immer so, du hast einen Burkhardt gesehen, der hat auch jetzt am Wochenende getroffen. Wunderbar hat das gegen Freiburg gemacht, aber ein Can Usun war platt oder kaum gesehen. Auch ein Elits Doğan konnte nicht glänzen. Und ja, gestern, ja, dann hast du es auch der Aufstellung gesehen, ein Doğan war zwar da, aber wer nicht da war, war ein Usun. Und ja, und das, und dann stellst du einen Knauf auf die Stürmerposition und Bauja, und dann lacht sich natürlich die Defensive der Liverpooler den Arsch ab, ne? Weil meine Güte, Bauja ist zwar schnell, aber guck dir mal die Kanten an, die bei Liverpool stehen, und Knauf war auch mit keinem Glück gesegnet. Es war von allen keine gute Leistung. Aber wie soll es kommen, wenn du dich der Stärken beraubst, die dich die letzten Wochen überhaupt weitergetragen haben?
Ja, also Schnelligkeit ist natürlich so ein Faktor, wobei man jetzt sagen muss, dass ein Van Dijk jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ein langsamer Spieler ist. Klar, der braucht einen Moment, bis er irgendwie die Masse da in Bewegung gesetzt hat. Aber der ist jetzt auch nicht super langsam.
Es kann ja abstammen wie früher oder so. Weißt du, wo du sagst, okay, der ist am Karriereende wirklich ein bisschen bisschen wack oder so. Nein,
ja, gut, gar nicht. Die machen das dann ähnlich wie in Hasebe bei uns dann durch einfach Erfahrung und Stellungsspiel auch wieder so ein Stück weit weg. Aber ne, du hast mit Konaté und Van Dijk auch durchaus Spieler, die auch mal einen Sprint ansetzen können. Und wie du es richtig gesagt hast, das sind halt richtige Kanten. Und wenn du dann halt siehst, dass dann da irgendwie ein Knauf oder ein Doan sich im Zweikampf gegen die durchsetzen sollen. Und das haben wir ja ein Stück weit bei den Gegentoren gesehen, wo das ja dann auch die Spieler waren, die dann versuchen sollte, irgendwie einen Van Dijk dann oder einen Konaté beim Kopfball da irgendwie wegzublocken. Ja, versuch doch mal so einen Van Dijk wegzublocken, wenn der irgendwie mit 2 Metern Anlauf da irgendwie Vollspeed in dich reinrennt. Da kannst du halt nichts machen. Also da sind halt viele taktische Fehler einfach auch gewesen. Das, ja. Ich kann den Punkt verstehen, dass man gesagt hat, man wollte vielleicht auch mit Amenda da irgendwie einen weiteren Abwehrspieler da drin haben, aber dann hätte man den auch irgendwie bei den Standards da zuweisen müssen. Und man hätte irgendwie mit den schnellen Spielern da irgendwie agieren wollen, aber dafür hätte es dann mehr Entlastung geben müssen, was man auch irgendwie nicht geschafft hat. Also diese Versuche, lange Bälle hinter die Kette, das hat vielleicht in den ersten 20 Minuten versucht und danach hat das auch ganz schnell wieder aufgehört.
Ja, die ersten 20 Minuten sprichst du an, die waren wirklich ein bisschen anders. Da war die Eintracht, würde ich sagen, ebenbürtig, hat auch wirklich Chancen erarbeitet. Nicht umsonst ist es 1-0 gefallen von einem der wenigen Spieler mit Normalform, Christensen, der ein unfassbar belebendes Element ist für die Frankfurter Eintracht. Das muss man so sagen. Wirklich ein absolut toller Spieler gewesen. Aber oder aktuell und hat ja auch am gestrigen Tag gewesen. Aber der Rest, ja, weil bei dem Rest muss ich tatsächlich ein bisschen den Kopf schütteln. Und da ist es halt aber auch so, dass ich nicht genau weiß, warum Amanda dann großartig eingesetzt wird, der jetzt ja auch, er hat ja nicht die letzten Spiele, er hat nicht alle letzten Spiele gemacht, so, ne? Also das ist jetzt auch so eine Sache. Ja, gut, okay, ne, der hat, wie gesagt, zum Teil hat er ja gespielt, die letzten Spiele, aber war davor ja auch länger nicht im Kader. Also auch da gegen die Bayern hat er ja auch nicht gespielt. Also da waren immer wieder so Situationen, wo ich denke, okay, naja, dann macht das halt von mir aus. Aber ehrlich gesagt haben da viele Dinge gar nicht ineinander gegriffen. Und das ist halt leider wieder so, dass auch ein Robin Koch ein Schatten seiner selbst war. Wie viele Alibi-Pässe da gespielt wurden, wie viele Fehlpässe es insgesamt auch gab. Hui, 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 hui. Und wir haben es leider in Liverpool, der Liverpooler Mannschaft halt auch viel zu einfach gemacht mit der Ansammlung an Fehlpässen. Da muss ich echt sagen, ja, mit so ein paar Ausrufezeichen, Christensen, Götze hat geniale Momente gehabt. Ich habe tatsächlich auch einen Brown relativ gut gesehen.
Oh ja.
Ja, und natürlich ein Zetterer, der super gut gespielt hat, obwohl er 5 Gegentore bekommen hat. Ansonsten muss ich echt sagen, das war über weite Strecken zu wenig. Und ich stimme dir zu, das wird auch gegen St. Pauli schwierig, weil du zudem, dass du gerade defensiv echt Schwachpunkte hast, dir gerade dein Offensivkonzept ein bisschen zermürbst. Wir müssen schnellst wieder dahin kommen, dass zumindest das funktioniert und müssen gleichzeitig aber auch eine andere Körperlichkeit bekommen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir haben auch gestern gemerkt, dass 2, 3 Situationen, wenn die Eintracht mal reingegangen ist, wenn die Eintracht mal um den Ball gefightet hat, dann war das Stadion ja total da und sofort da. Aber aktuell kriegen wir es nicht mehr so gut hin, wie wir es am Saisonanfang hinbekommen haben. Und das macht mich ein wenig fertig.
Aber du hast es gerade eben angesprochen, weil es gab ja auch ein paar durchaus positive Momente und ich finde auch, dass man die nochmal explizit erwähnen sollte. Zum einen Christensen ist auf jeden Fall wieder da, auch wenn es vielleicht noch nicht für die vollen 90 Minuten reicht und vielleicht wird er auch nicht in jedem Spiel ein Tor machen, aber allein, dass er als Antreiber, als Motivator, als Stütze wieder da ist, das ist unwahrscheinlich wichtig. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast Brown gerade eben angesprochen. Ich finde, der hat einen exzellenten Job gemacht, der ja auch diese Balleroberung vor dem 1-0 durch uns da irgendwie eingeleitet hat. Wie der sich da auf dieser Seite erst mit Frimpong, dann mit, wie heißt der Spieler, den sie eingewechselt haben? Bradley, glaube ich. Und später dann mit Salah da rumschlagen musste. Also der hatte auch schon keinen einfachen Abend, hat das aber auch wahnsinnig gut gemacht. Also der auf jeden Fall für mich ein ganz großer Lichtblick. Und zumindest was der Spielzug zum 1-0 angeht, muss man schon auch sagen, da hat man wieder kurz so ein bisschen auch das Aufblitzen sehen von, du hast einen Larsson, der diesen Pass spielt, du hast einen Götze, der die Übersicht behält und so weiter. Also da waren auch gute Momente dran und ich glaube, wenn wir uns daran so ein Stück weit festhalten und sagen, so, okay, das ist das, wo wir jetzt wieder hin müssen. Wir müssen diese Leichtigkeit wieder reinbekommen. Wir müssen das Selbstvertrauen wieder zurückbekommen. Und was dafür halt einfach wichtig ist, sind diese Erfolgserlebnisse, weil nur aus diesen Erfolgserlebnissen kriegst du auch diesen Akku wieder voll, dass du auch unbeschwert da aufspielen kannst. Also du musst einfach ja gegen St. Pauli am Wochenende vollen Fokus auf die Offensive, dass du da halt einfach dir die Räume erarbeitest, dass du aus diesen Drucksituationen halt rauskommst.
Völlig. Und das ist total gut, dass du das sagst. Denn ich kann dir nur beipflichten, es gab ja diese positiven Momente. Die Eintracht hat ja durchaus super Momente kreiert. Zwar nicht so lange, aber das 1-0 war gut. Und ein Gegentor ist auch dadurch gefallen, dass wir auf der einen Seite in der Offensivbewegung waren, da dummerweise einen Ball verloren haben. Und dann macht der Ekitike halt so wunderbar das Tor. Das ist dann natürlich auch eiskalt. Das ist Liverpooler Qualität. Und es ist auch Ekitike. Aber wir haben ja Dinge probiert. Wir haben ja versucht, auch ja zu Torerfolgen zu kommen. Und daran muss die Eintracht auch weiterarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig sein wird, ja, zum einen das, was sie stark gemacht hat in den letzten Wochen mit Usun, mit Doan, mit auch Burkhardt wieder aufs Feld zu bekommen, vielleicht zu überlegen, wie kann Götze jetzt dauerhaft eingebunden werden. Ich glaube, dass Götze auch emotional jetzt ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein wird, der den einen oder anderen jetzt mal runterkocht und sagt, Leute, scheiß Wochen jetzt gewesen, aber alles in Ordnung. Weil jetzt, und das sage ich dir auch, René, jetzt kommen für mich die wichtigen, wichtigen Spiele. Jetzt kommt St. Pauli, jetzt kommt Heidenheim, dann kommt, glaube ich, Köln und Mainz. Ich glaube, diese vier kommen jetzt bald in der Liga. Das sind alles Mannschaften, da will ich eine andere Eintracht sehen. Also St. Pauli, Heidenheim, Mainz und Köln. Da will ich eine andere Eintracht sehen, die um 3 Punkte mitkämpft und sie auch oft holt. Und wenn wir diese Punkte da wiederholen, dann haben wir uns ein bisschen Selbstvertrauen erarbeitet. Egal wie. Das kann auch ein Rumpelsieg sein. Völlig Latte. Aber die Eintracht muss jetzt wieder lernen, um jeden Ball zu kämpfen und muss ihn rein brutalisieren im Zweifel. Das ist jetzt eine schwierige Phase. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Phase, ja, kann ich mir sogar vorstellen, die Dino Toppmöller gerade zu bewältigen hat. Weil er einen ja wachsenden Ansprüchen sich gegenüber sieht und eine Doppelbelastung hat. Und einige Spieler haben sogar eine Vierfachbelastung, weil sie noch in der Nationalmannschaft sind. So, ne? So, das heißt, da kommt wirklich viel dazu. Dann hast du immer diese ganze Zeit diesen Dauerbruch mit der Länderspielunterbrechung. Du hast natürlich auch das wichtige Spiel gegen den BVB. Das muss man nochmal gesondert behandeln. Aber die Eintracht muss wirklich sehen, dass sie jetzt diese Knackerpunkte in der Liga holt und sich darüber wieder Vertrauen erkämpft. Und ja, geht's wieder rund. Es ist noch nicht alle Tage Abend, auf gar keinen Fall. Aber sie muss wieder zu diesen Tugenden zurückfinden. Und es muss auch jetzt langsam mal so sein, dass jemand wie Koch auch weiß, Leute, wir sind doch hier jetzt wirklich jeder besser als hier bei St. Pauli. Wir müssen endlich mal unsere Qualität wieder auf den Platz bekommen. Ja, und dann, man muss sich runterkochen. Und dann glaube ich auch, dass es klappt. Aber es wird halt jetzt ein Weg.
Es wird auf jeden Fall ein Weg und es wird auch ein anstrengender Weg, weil klar, auch wenn du dir sagst, wir sind alle irgendwie besser als die Spieler von St. Pauli, musst du das halt dann auch irgendwie umsetzen und das ist dann halt schon auch nochmal irgendwie eine bisschen eine andere Nummer. Da kommt es auf jeden Fall drauf an, mit welcher Einstellung und mit welchem Selbstvertrauen die Mannschaft dann da am Samstag um 15.30 Uhr auf den Platz geht. Wollen wir denn dann auch schon mal ein bisschen über St. Pauli sprechen, wenn wir dann jetzt so
oft dabei sind? Ja, sehr gerne.
Also St. Pauli, vielleicht noch einmal kurz die Fakten zusammengetragen, stehen in der Tabelle auf Platz 14. Haben die letzten 4 Spiele verloren, haben damit noch ein bisschen einen größeren Rucksack, als wir ihn haben, sind auch, glaube ich, so ein bisschen angezählt. Und was das gegen das Aufeinandertreffen der Eintracht angeht, mit St. Pauli haben wir eigentlich so eine ganz gute Bilanz. Weißt du, wann wir das letzte Mal gegen St. Pauli verloren haben?
Oh, nee, das ist Zweitliga irgendwann.
Ja, ist richtig. Ist schon mal gut. 2011 war das, in der zweiten Liga, genauer gesagt am 19.11.2011 haben wir gegen St. Pauli 2-0 bei denen im Stadion verloren.
Ah ja, okay.
Seitdem gab es allerdings, muss man auch dazu sagen, nicht mehr ganz so viele Aufeinandertreffen, weil sie ja dann auch eine ganze Zeit lang in der zweiten Liga waren. Wir hatten sie 2019 nochmal im DFB-Pokal, das konnten wir erfolgreich für uns entscheiden, und in der letzten Saison hatten wir eben die zwei Partien, wovon wir eine gewonnen haben, die andere war dann ein Unentschieden. Also von daher haben wir eigentlich erstmal so eine ganz gute Bilanz und können da, glaube ich, erstmal auch so ein bisschen was draus schöpfen. Trotzdem wird es einfach schwierig werden, da dann am Samstag diese Mentalität auf den Platz zu kriegen. Ich glaube, was schon durchaus ein Vorteil sein kann für uns nochmal, ist, dass es ein Heimspiel ist. Und man hat ja gestern auch gesehen, dass die Tribüne die Mannschaft auch nach dem Spiel nochmal gefeiert hat. Und ich glaube einfach, dass das auch nochmal so ein Faktor ist, den man dann vielleicht nochmal ein bisschen positiv bewerten kann, dass wir da nochmal ein bisschen Energie von den Rängen auf jeden Fall mitnehmen können in dieses Spiel. Was ist denn so deine Erwartung, wie dieses Spiel da am Samstag ablaufen wird?
Ja, zunächst ist es mal gut, dass du das nochmal ein bisschen eingeordnet hast, weil Pauli hat ja tatsächlich eigene Probleme. Ja, und das ist ja jetzt auch nicht so, als würden die jetzt hier total problemlos in der Liga unterwegs sein. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Und das Gute ist, ja, erstmal ist es gut, dass wir ein Heimspiel haben. Wir haben jetzt gerade die großen Heimspielwochen. Das gefällt mir erstmal.
Ja.
Und ich fand, dass St. Pauli zuletzt gegen Hoffenheim nicht wirklich gut gespielt hat. Da wurde in meinen Augen nicht unfassbar viel angeboten. Es ist trotzdem eine ordentliche Mannschaft. Aber ich wiederhole mich, weil wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit ja erst gegen St. Pauli gespielt. Und das war ja äußerst nervig, wenn wir uns erinnern. Ne?
Ja.
Da hätten wir ganz gerne einen Sieg geholt. Naja, ein Sieg wurde es nicht. Und dann war es ja nochmal knapp mit der Champions-League-Quali. Zum Glück haben wir dann im letzten Spiel es dann nochmal rausgeholt. Aber das war schon ein enges Ding. Und ich weiß, dass Blessin halt schon den Eintracht-Code ein wenig geknackt hat, muss man so sagen. Aber genau diesen muss er jetzt halt, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen darauf hoffen, dass diese Entwicklung, die ich ja jetzt auch will, von einem Dino Topmöller, dass er uns das jetzt auch leistet, dass er uns das jetzt auch liefert. Weil das ist für mich jetzt schon wichtig zu sehen, dass er eine Antwort findet auf das Vercoachen gegen St. Pauli aus dem letzten Spiel, weil da war ein Blessin, sah besser aus als ein Dino Topmöller, und jetzt ist es an Dino Topmöller zu zeigen, dass er es besser kann. Ansonsten von den Spielern, da habe ich Respekt auf jeden Fall, aber da habe ich jetzt vor niemandem Angst. Die Eintracht braucht auch keine Angst vor irgendeinem der Spieler haben. Die Eintracht muss dieses Offensivspiel wieder hinbekommen, ein Doan. Es muss auch sein, dass ein Can Uzun wieder mit mehr Spielwitz unterwegs sein darf. Ja, der leider kein Starter war gegen Liverpool. Und ich würde tatsächlich auf jeden Fall sagen, dass auch ein Götze am Start sein muss. Ich will ein bisschen, ich will das jetzt sehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Götze gerade versucht, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Deswegen wäre es auch gegen St. Pauli überhaupt nicht verkehrt. Und dann glaube ich, dass wir da gewinnen können. Zu Hause auch dreckig.
Ja, also ich habe jetzt gerade im Parallel nochmal so ein bisschen in die Statistiken geschaut, und die sprechen eigentlich in allen Dingen irgendwie für uns. Also St. Pauli hat es bislang geschafft, in 7 Spielen in dieser Liga gerade mal 8 Tore zu schießen, was schon auch nicht so wahnsinnig viel ist. Wir haben dafür 19 geschossen. Dafür sieht es halt dann wieder blöd aus, wenn du dann wieder guckst, wie viele Tore die Mannschaften bekommen haben. Wir haben 18 Tore kassiert, die haben 12 kassiert, also da liegen wir dann wieder so ein bisschen hinten dran. Also statistisch gesehen liegen wir da eigentlich überall irgendwie vorne, aber auf der anderen Seite ist natürlich dieser Faktor, den du gerade eben angesprochen hast, auch absolut nicht zu vernachlässigen. Der Trainer von St. Pauli hat leider wiederholt schon irgendwie gezeigt, dass er irgendwie ganz gut da unterwegs ist, was den Trainervorteil gegenüber Dino Topmöller da angeht, der da schon irgendwie so ein bisschen die Art und Weise sehr schnell entschlüsselt zu haben scheint, wie ein Dino da unterwegs ist. Also da muss er auf jeden Fall den Beweis antreten. Statistisch gesehen, wie gesagt, alles auf unserer Seite, und dann sollte das auf jeden Fall ein gutes Ding werden. Entscheidend ist, glaube ich, wirklich die Aufstellung. Da hast du für mich gerade nochmal einen wichtigen Punkt gerade eben angesprochen mit dem Thema Götze. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so einen Spieler jetzt gerade haben, der die Erfahrung hat, der die Verantwortung da übernehmen kann, der aber auch den Blick für die Mitspieler hat und da so ein bisschen ja, Sicherheit, Ballfluss und so weiter auch einleiten kann. Und ich glaube auch, dass du das gegen St. Pauli durchaus machen kannst. Da brauchst du keine zwei Sechser, die irgendwie defensiv großartig unterwegs sind wie Larsson und Skiri. Da kannst du es dir auf jeden Fall erlauben, dann eher einen Götze neben vielleicht einen von den beiden spielen zu lassen. Und du musst auf jeden Fall wieder mit einem richtigen Stürmer und du musst auf jeden Fall mit einem Can Uso nach vorne spielen.
Exakt, so ist es. Und das ist dann, das ist es. Du musst all das bringen, du musst Körperlichkeit an den Tag legen, du musst auch den Leuten im Stadion zeigen, jo, wir wissen, dass unter der Woche war ein Highlightspiel, aber jetzt geht's um das richtig Wichtige. Und dann muss ich, die ein oder andere Grätsche auspacken. Das kriegen die ja hin, ohne Gegner zu faulen mittlerweile. Sie haben sich ja alle weiterentwickelt. Ich muss diese Körperlichkeit an den Tag legen. Ich muss das Stadion auch abholen. Weil das darf man nicht vernachlässigen. Was total toll war, war das auch, als das 5-1 gefallen ist, oder 1-5 gegen Liverpool. Die Stimmung war da. Die Mannschaft wurde angefeuert, auch nach der Niederlage. Warum? Weil wir doch alle im Kern wissen, die Eintracht ist keine typische Champions-League-Mannschaft. Ja. Das ist eine Sondersituation. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wo wir sind. Und wo wir sind, ist in der Bundesliga. Und was wir leisten müssen, ist, dass wir gegen St. Pauli bestehen und da irgendwie 3 Punkte holen. Und wenn wir das erstmal schaffen, dann sieht diese Welt schon wieder ein bisschen anders aus, je nachdem, wie die Leistung ist. Und dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus gegen den BVB. Das ist auch eine Sondersituation. Aber ich glaube, Schritt für Schritt müssen wir uns jetzt da rausarbeiten. Und da muss natürlich aber jetzt wirklich auch Dino Topmöller zeigen, dass er die Stellen, die es gibt, auch ein bisschen abstellt. Denn er muss daran arbeiten, dass die Defensive kompakter wird. Er muss daran arbeiten, dass aber auch ein besseres Stellungsspiel bei Standardsituationen vorherrscht. Weil es ist natürlich schon eklatant, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir haben regelmäßig Gegentore bekommen, die in einer absurden Art und Weise uns wehtun. Wir wissen es beispielsweise Leverkusen, Freistoßgegentor, Grifo, viel zu einfach, viel zu bitter. Und natürlich aber jetzt auch via Ecke. Und da müssen wir echt ein wenig aufpassen. Und das ist auch die Aufgabe eines Dino Topmöller, das Defensivverhalten der Eintracht noch mal genau unter die Lupe zu nehmen.
Ja. Dann lass uns doch vielleicht mal gerade auf die Aufstellung gucken. Wir hatten ja jetzt schon so ein paar Sachen irgendwie festgemacht. Also wir hatten gesagt, Götze sollte auf jeden Fall wieder spielen. Götze wäre für mich auf jeden Fall, weil wir Uso und vermutlich ja auch spielen wollen, eher auf einem defensiven Mittelfeldposten. Richtig?
So, ich musste meinen Entmuter finden. Sehe ich genauso. So,
dann hast du gesagt, defensive Kompaktheit. Ist defensive Kompaktheit für dich gleichbedeutend mit Fünferkette oder spielen wir wieder mit einer Viererkette?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich eher
defensiv kompakter. Du nimmst dir halt dann zwangsläufig einen Spieler aus der Offensivabteilung weg.
Richtig. Ich glaube, ich würde eher mit einer Viererkette spielen.
Gut. Sehe ich ähnlich. Dann aber auf jeden Fall defensive Kompaktheit heißt, wir haben auf jeden Fall einen Christensen.
Oh, brutal, definitiv, da gibt's nichts. Ja.
Innenverteidigung, die müssen sich da jetzt durchbeißen, wäre für mich auf jeden Fall Theat und Koch.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Und Linksverteidiger dann wahrscheinlich Brown.
So sieht's aus. So würde ich es auch machen.
Dann haben wir Götze davor als einen von den Doppelsechsen.
Und der zweite ist Larsson.
Der zweite ist für dich Larsson. Okay, weil da hätte ich jetzt, meine Tendenz wäre jetzt in Richtung Skiri gegangen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Und vielleicht hast du auch einen Punkt. Denn Skiri scheint mir ein wenig unberührter zu sein von der letzten Situation.
Ja.
Während ich bei Larsson schon merke, dass da, wie soll ich es formulieren? Da ist schon viel
Licht und Schatten.
Licht und Schatten dabei. Andererseits dürfen wir auch nicht vernachlässigen, Skiri war auch einer der Spieler, die bei dem absurden 6-4 gegen Gladbach dabei waren. Während Hugo Larsson ja die ganze Zeit draußen war.
Ja, also, trotzdem finde ich, dass Giri ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen leichter gerade unterwegs und ne, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einfach auch Stabilität haben, wir wollen auch so ein bisschen diese Unbeschwertheit und so ein bisschen diesen Ballast abschütteln, dann ist es für mich gerade etwas, wo ich sagen würde, dass Giri uns da eher helfen würde als ein Larsson, der vielleicht auch viel schneller wieder so in dieses Nachdenken reinkommt.
Machen wir, nehmen wir. Wir nehmen Giri und wir nehmen auf jeden Fall Götze. Sehr gut, finde ich gut.
Dann davor, da beginnt die Offensivabteilung. Wie würdest du da aufstellen?
Ich würde tatsächlich überlegen, ein Usum so ein bisschen zentraler zu setzen.
Ja.
Und rechts Doan.
Ja, führt wenig Weg dran vorbei, ja.
Genau. Ich würde Burkhardt als Stürmer setzen.
Ja.
Und links habe ich gerade eine Problemsituation.
Weil?
Denn weder Knauf noch Bahoya finde ich gerade überzeugend. Was machen wir da?
Ja gut, wenn du in diesem System 4-2-3-1 gehen willst, dann hast du nicht so viele wirkliche Varianten. Dann hätte für mich gerade so ein bisschen Knauf die Nase vorn, weil er für mich einfach ein unwahrscheinliches Arbeitstier ist, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und der wahrscheinlich ohne zu fragen auch an diesem Samstag gegen St. Pauli rennen wird wie kein Zweiter, mit dem Versuch, da jede Offensivaktion irgendwie zum Erfolg zu bringen. Von daher hätte der für mich da so ein bisschen die Nase vorne. Ich verstehe aber auch deinen Punkt, dass du sagst, die sind beide gerade nicht so richtig auf oberstem Niveau unterwegs. Dann hätten wir aber in diesem System für mich auch keine wirkliche Alternative. Dann müssten wir systemtechnisch irgendwie wechseln und vielleicht versuchen, irgendwie mit zwei Spitzen zu arbeiten. Da sehe ich aber momentan auch die Alternativen, die dann da sind, mit einem Wahi und mit einem Batshuayi auch nicht wirklich unterwegs.
Wir gehen mit Knauf. Ich halte nach deinen Ausführungen es auf jeden Fall doch für sinnvoll, eher mit Knauf zu gehen, weil, das hat mir sehr gut geholfen, danke dir,
bitte sehr.
Weil Knauf am Ende dann wenigstens derjenige ist, der schon für mehr Akzente bei der Eintracht gesorgt hat und auch schon bewiesen hat, dass er in kniffligen Partien da sein kann. Dementsprechend würde ich dann doch Perot Knauf gehen.
Was jetzt nicht irgendwie heißt, dass der andere Spieler da irgendwie schlechter unterwegs ist, sondern es ist halt wirklich einfach nur, dass ein Knauf da so ein bisschen gerade eher der Spieler ist, dem man zutraut, da dann auch die nötigen Akzente wieder zu setzen. Aber es zeigt halt auch wieder, dass wir auch da, und den Punkt hatten wir ja auch schon an vielen Stellen so ein bisschen immer wieder angerissen, dass die Breite in dem Kader vielleicht doch nicht so ganz optimal ist, gerade wenn du jetzt viele Spieler dabei hast, wo du auch sagst, denen schenkt man nicht so 100% irgendwie Vertrauen.
Du, das ist genau das. Also das ist aber auch sowieso spannend. Und das habe ich tatsächlich, ich habe heute Morgen die Kommentare bei Fußball 2000 noch gemacht nach unserer Reaktion. Und da habe ich das auch gesagt. Es ist völlig so, dass ich beispielsweise, ich glaube, wie fast jeder von uns in der Gruppe, die Eintracht in der Defensive zu gut bewertet habe. Und auch, glaube ich, selbst in der Offensive zu sicher war, dass es einigermaßen, wobei da haben wir schon manchmal Situationen gesehen, wo du sagst, das könnte zu wenig werden. Aber auch, ja, wir haben Dinge vielleicht zu positiv bewertet und wir merken, dass es jetzt halt ganz schön ruckelt und ganz schön raschelt. Und jetzt ist aber wirklich die Aufgabe des Trainers aus dem Personal, was er hat, was er hat im Sommer gewarnt. Und deswegen wurde ja kurz vor Schluss noch dieser Usula-Transfer gerüchtet. Das ist ja, das kam ja nicht irgendwo her, sondern weil Dino schon gemeint hatte, ihm reicht das nicht. Deswegen gab es ja diese Schnellschussoption. Ne? Die hat man da nicht gewählt. Aber er hat es schon gesehen, aber er muss jetzt trotzdem irgendwie sehen, dass er damit klarkommt. Und ich glaube trotzdem, die Aufstellung, die wir jetzt gerade gemacht haben, die reicht normalerweise, dass die Eintracht sehr gute Chancen hat, 3 Punkte gegen St. Pauli zu holen.
Ja, also Wir hatten es ja auch vorhin schon ausgeführt, der Rucksack, den St. Pauli mit zu diesem Spiel nimmt, ist nochmal eine Nummer größer als unserer. Sie haben auch, was Tore, Offensivaktionen und so weiter angeht, bislang auch nicht viel irgendwie mehr in dieser Saison gebracht, was uns da jetzt irgendwie Angst machen müsste. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft und der Trainer die aktuelle Situation sehr gut reflektieren können und wissen, was es jetzt zu bedeuten hat. Und die werden auch viel dran setzen, sich da am Samstag nochmal Motivation für das dann darauf folgende Pokalspiel irgendwie zu holen. Also ich glaube schon, dass die Eintracht da ganz gut unterwegs ist. Und wenn sich da alle auch nur ein bisschen am Riemen reißen, dann geht das auf jeden Fall erfolgreich für uns da am Samstag aus.
So sieht's
dann
aus.
Sind wir auch wieder ein Stück weit mehr in der Norm oder in der Linie, wo wir sein wollen, gemessen an, wo wir dann am Ende der Saison vielleicht stehen wollen.
So ist es.
Was ist denn dein Ergebnistipp für das Spiel am Samstag?
Ein dreckiges 1:0 für die Eintracht.
Du sagst ein dreckiges 1:0.
Ja, irgendwie.
Du sagst zu null. Die Eintracht hat noch kein einziges Mal in dieser Saison 0 gespielt.
Auf jeden Fall.
Okay.
Dinge sind da, um auch manchmal ein erstes Mal zu erfahren. Ja, ich sage tatsächlich 1:0.
Ich bin ein bisschen optimistischer und sage, die Eintracht gewinnt 2:0.
Geil, aber auch mit 0.
auch mit 0. Genau, vielleicht als Vergleichswert, ich hatte das nochmal nachgeschlagen, es gibt diese wunderbare statistische Prediction-Seite, Forbet heißt die, die anhand von Mathematik mal ausrechnet, wie denn die Siege ausgehen. Und die sagen auch 54% Siegwahrscheinlichkeit und deren Ergebnistipp für das Spiel am Samstag ist übrigens 1-3-1. Also sie sind zumindest negativer, was das Tore angeht, aber sagen auch, wir gewinnen.
Okay, das klingt doch gut.
Ja, können wir da, glaube ich, ganz gut mitleben. Also ich fände es super gut, wenn wir auf jeden Fall die vollen Punkte da holen und wirklich auch 0 spielen, weil, ne, ich hatte es gerade eben gesagt, Motivation für das durchaus wichtige Spiel dann nächste Woche Dienstagabend im Pokal gegen Dortmund. Vielleicht mal so einen kleinen Mini-Ausblick auf das Spiel. Wie schwer ist dieses Los denn tatsächlich für uns, Marvin?
So schwer an diesem Donnerstag heute irgendwas dazu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, bis auf die Tatsache, dass ich das Los auf der einen Seite in einer optimalen Welt als unglaublich interessant empfinde, aber das ehrlich gesagt zum völlig falschen Zeitpunkt kommt. Ne? Ich hätte mir auch das 2 Runden später gewünscht.
Ich glaube, das hätten wir alle getan.
Und erst recht nicht in einer Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber lassen wir das Spiel am Samstag erstmal kommen und dann gucken wir weiter. Und ja, es ist, eigentlich wäre es so schön, eine interessante Festpartie daraus zu machen mit einem Kovac, der wieder zurückkommt. Er kommt ja zu einer Eintracht zurück, die gar zum großen Teil gar nicht mehr seine ist. Und es ist trotzdem dieses Pokalding, weil er hat mit uns den Pokal geholt, er hat den Weg geebnet für eine neue Zukunft für die Eintracht. Also da ist irgendwie viel drin, aber mein Kopf sagt mir gerade, dass das nächste Ziel das Wichtigste ist und das ist halt erstmal St. Pauli.
Dann wollen wir es auch damit damit belassen und werden dann auf jeden Fall erst nach dem Pokalspiel wieder über die Eintracht reden, weil das Pokalspiel ja dann am kommenden Dienstag ist, was ja regulär immer unser Aufnahmetag ist und der Montag ist immer irgendwie bei allen ziemlich voll. Von daher werden wir das auf gar keinen Fall vorher hinbekommen. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch mal drauf ein, dass wir dann eher so Richtung zweite Wochenhälfte dann mit einem Rückblick auf dieses Pokalspiel dann widersprechen werden und uns dann den kommenden Aufgaben widmen. Und Marvin hat es ja gesagt, in der Liga stehen dann nach St. Pauli die Spiele gegen Heidenheim, Mainz und Köln an und das sind auf jeden Fall die wichtigen Spiele und dazwischen kommt noch dieses Spiel gegen Neapel, über das wir dann auch nochmal im Detail reden müssen und da wahrscheinlich sehr primär über die Thematik Fanausschluss. Die Eintracht hat ja auch nochmal versucht, Einspruch bei der UEFA einzulegen und um eine Verlegung des Spiels gebeten, aber man sieht sich da leider nicht genötigt, dem nachzukommen. Also ja, Mir fallen da jetzt viele Worte dazu ein. Keins davon ist irgendwie besonders freundlich und ganz viele davon sind auch nicht jugendfrei. Von daher lassen wir die jetzt an dieser Stelle vielleicht einfach mal weg und werden uns aber dann auf jeden Fall vor dem Spiel nochmal mit dieser Thematik beschäftigen.
Hier im Hintergrund gehen schon die Alarmanlagen an.
Die Polizei kommt schon. Ja, ja.
Ja. Ich
weiß schon. Dabei habe ich die Worte nur in meinem Kopf ausgesprochen. Verdammt. Nun gut. Also, das ist es für heute. Es sei denn, Marvin, du hast noch was auf deinem Eintracht-Gesprächszettel, was du jetzt hier noch unterbringen möchtest.
Ich bin wunderbar bedient. Ich glaube, wir haben heute eine runde Ausgabe produziert und drücken der Eintracht die Daumen. Und ich glaube, am Samstag ist die Welt schon ein wenig rosiger.
So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.